Großbären Inside, der Podcast.
Hallo, hallo Großbären, hier ist Großbären Inside, der Podcast, der etwas andere Nachrichtenkanal über die Gemeinde Großbären und die drei liebenswerten Ortsteile Heinersdorf, Kleinbären und Diedersdorf. Mein Name ist Dirk Steinhausen und ich darf euch heute wieder als Sprecher von dem Team Großbären Inside durch die heutige Sendung führen. Wir haben inzwischen schon den 8. September und sage und schreibe die 148. Sendung. Und natürlich haben wir wieder versucht, einige Themen für euch so spannend aufzubereiten, dass ihr hoffentlich auch bis zum Ende dabei bleibt und vielleicht sogar eure Freunde, Verwandten, Bekannten darüber informiert, dass es unseren Podcast gibt und natürlich auch die dann vielleicht Stammhörer von diesem kleinen Podcast werden. Es war politisch eine sehr entspannte Woche. Wir hatten zwei Ausschüsse und einen Ortsbeirat. Die beiden Ausschüsse, das war der Bauausschuss und der Bildungsausschuss und der Ortsbeirat, das war der Ortsbeirat Kleinbären. Zurzeit passiert in den Ortsteilen sehr individuell sicherlich etwas. Heinersdorf kämpft immer noch mit dem möglichen B-Plan Birkenhain. Kleinbären hat jetzt seine Parkplätze bekommen und klagt sicherlich, ich will nicht sagen auf hohem Niveau, aber hat jetzt einiges wieder beantragt, auch für den nächsten Haushalt. Diedersdorf quält sich immer noch damit, dass wir natürlich auch in den Vorbereitungen sind für die kommenden Festivitäten, aber natürlich auch Diedersdorf inzwischen stabil bei weit über 1000 Einwohnern und somit auch der größte Ortsteil. Wir haben auch Feedback bekommen, darüber haben wir uns gefreut und bedanken uns recht herzlich. Daraus ist auch ein kleiner Beitrag entstanden über einen möglichen Behindertenbeirat, der hier angeregt wurde, über den sicherlich auch schon einige Mal nachgedacht haben, aber wie immer von der Idee zur Realität ist es dann vielleicht doch manchmal noch ein weiter Weg. Natürlich seid ihr aufgefordert, uns auch weiterhin eure Ideen, euer Feedback, eure Vorschläge uns mit auf den Weg zu geben, weil natürlich eine Gemeinde kann nur sich weiterentwickeln, wenn man auch gute Ideen hat. Also seid ihr aufgefordert und sie natürlich auch weiterhin, wie auch immer, zukommen zu lassen. Wir haben eine andere Sache, die uns ein bisschen Sorge bereitet hat, ist, dass wir durchaus nach einigen Berichten in den sozialen Medien angesprochen wurden, warum eigentlich die Verwaltung sich so schwer tut bei einigen Dingen oder ob dann vielleicht der Druck der Politik so groß ist. Und da kann man nur sagen, also wer sich Fragen nicht beantwortet oder sich der Beantwortung entzieht, muss sich doch nicht wundern, dass diese Fragen dann häufiger gestellt werden. Und das ist immer so erstaunlich, dass dann die Fragenden, ich will nicht sagen angemacht werden, aber dann doch hinterfragt wird, warum stellst du diese Frage? Und man sagen muss, weil es bisher keine Antwort gab. Und erschreckend, da sind eben doch Fragen bei, die lassen sich sogar mit Ja und Nein beantworten. Das ist so, wo man dann sagt, okay, warum schafft die Verwaltung es nicht, selbst einfachste Fragen zu beantworten? Es kann ein Können sein oder es kann ein Wollen sein. Das Ergebnis ist dasselbe. Jetzt wünschen wir euch aber natürlich erstmal
viel Spaß beim Zuhören.
Künstliche Intelligenz in einer Verwaltung. In den Medien in den letzten Monaten, aber auch schon vorher, kursierten immer wieder Möglichkeiten und Gerüchte, sogenannte KI auch in Behörden einzusetzen. KI steht hier für künstliche Intelligenz. Kleiner Spott am Rande. Man ist ja manchmal schon froh, wenn man überhaupt Intelligenz vor sich findet. Aber nichtsdestotrotz ging es hier um künstliche Intelligenz. Das heißt, die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen, die Verfügbarkeit von Daten ist eine Grundvoraussetzung für den Einsatz von künstliche Intelligenz. Das heißt, es muss dann auch klar sein, welche Daten wie genommen werden. Für viele ist der Begriff ChatGPT, also sprich ein KI-gestützter Bot, wie es ja so schön heißt, also ein KI-geschützter, künstliche Intelligenz-geschützter Chat, der auf die häufigsten Anfragen sofort antworten kann. Sobald es spezifisch wird, ist er dann natürlich auch an die Daten gebunden, die er letztlich bekommt. Fakt ist ganz einfach, es gibt auch in Verwaltungen Tausende von Daten und Meldedatenbestände. Und die künstliche Intelligenz kann dazu helfen, Mitarbeitern von wiederkehrenden monotonen Aufgaben zu entlasten. Das heißt, es sollte dann das Ziel sein, dass Bürgeranliegen beschleunigt bearbeitet werden können und eben nicht mehr händisch sich vieles in einer Verwaltung erarbeiten werden kann. Die KI-Systeme können Fehler erkennen, können somit auch die Qualität von Entscheidungen natürlich verbessern, Effizienzressourcen heben, Sachbearbeitung und Routinen entlasten. So ist zumindest der Grundgedanke. Der bestehende rechtliche Rahmen, den wir haben in Deutschland, erlaubt Verwaltung derzeit die Anwendungsmöglichkeiten nach dem tolle Abkürzungen, aber wenn man dann diese Abkürzung liest, vorher noch wusste, was es ist und dann vielleicht nicht mehr, es ist natürlich das, jetzt kann ich es genau gucken, es ist das Verwaltungsverfahrensgesetz, was nach § 35a jetzt schon Anwendungsmöglichkeiten zulässt. Wird das morgen, übermorgen sein? Nein, natürlich nicht. Die Bürokratie in Verwaltung ist häufig, hat eine gewisse Beharrung, sodass Entscheidungen hier ganz einfach mal länger dauern. Und man darf jetzt nicht erwarten, dass morgen dann auch dort die Technik und auch die Kompetenz in Einzug in die Bürostuben hält. Nein, aber natürlich gibt es Verwaltungen, die sind dort schon sehr schnell, sehr bereit, machen da sehr viel, nehmen sich diesem Thema an. Und es gibt natürlich Verwaltungen, da ist dem nicht so. Also gerade die Kreisverwaltung könnte hier viel mehr Chatbots und sowas dergleichen einsetzen, weil es hier vor allem in Bereichen wie Kfz-Zulassung, Abfallwirtschaft, Beantragung von Ausweisen, sozialen Hilfen, Öffnungszeiten und so sind das natürlich standardisierte Fragen, die dann immer kommen, die dann im Endeffekt sofort durch eine künstliche Intelligenz beantwortet werden können. Also es gibt viele Möglichkeiten, man muss sich diese Möglichkeiten nur stellen. Nur wenn schon das größte der Gefühle hier ist, dass man seit inzwischen ja fast 5 Jahren Anträge vorzuhat, dass man das nicht mehr geschafft hat, Sitzungen digital aufzuzeichnen oder vielleicht auch möglich zu machen, dass jemand vom Homeoffice oder von irgendwo anders her an einer Sitzung teilnimmt, dann ist immer die große Frage, inwieweit wird das wirklich gerade in Großbären so weit standardisiert, dass man vielleicht auch die technischen Möglichkeiten, die es ja gibt, da durchaus auch nutzen kann. Häufig wird dann der rechtliche Rahmen vorgeschoben. Das ist aber spätestens seit der Pandemie nicht mehr so. Das heißt, die Regulierung, die EU-Datenverordnung und dergleichen mehr sind alles diesbezüglich, geben die Möglichkeit, eben auch online vieles zu machen. Wie gesagt, es ist seit fast 5 Jahren liegen da Anträge rum, dass man sich der Sache stellen kann. Aber das ist nicht nur die Verwaltung. Es gibt auch nach wie vor Kommunalpolitiker, die damit ein Problem haben, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Aber wie immer im Leben, die KI wird kommen. Es ist dann nur eine Frage, ob man in the bus oder under the bus ist, also im Bus sitzt und mitsteuert oder eben dann vom Bus überfahren wird. Das ist wie bei vielen Neuerungen, die man so im Leben erfährt. Und es gab in der letzten Woche einen Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Dieser Ausschuss hatte zwei nennenswerte Tagungsordnungspunkte. Das eine ist, dass man die sogenannte Stellplatzsatzung nochmal vorgelegt hat. Das ist die Satzung, die bestimmt bei Baumaßnahmen oder Veränderungen an Baukörpern, also sprich, wenn ich aus einem Wohnhaus ein Geschäft mache und dergleichen mehr, dann sagt die Stellplatzsatzung, auch wenn du ein Haus baust, wie viele Stellplätze dort vorhanden sein müssen. Die alte Stellplatzsatzung war da relativ simpel gestrickt. Sie hatte nämlich nur eine Vorgabe, pro Wohneinheit 2 Stellplätze für Fahrzeuge zu schaffen. Und jetzt hat man den ersten Aufschlag hatte man vorher schon gemacht, aber jetzt gab es den ersten richtigen Entwurf, den man sich angesehen hat. Es gab dann noch die Diskussion darüber, dass man auch die Stellplatzsatzung auch für Fahrräder erweitern möchte. Da ist noch die große Frage, ob sowas überhaupt geht. Aber nichtsdestotrotz, einer der Hauptgründe, warum man sich mit der Stellplatzsatzung beschäftigen musste, ist, weil man insbesondere bei größeren Bauvorhaben, und dazu zählt sicherlich gegenüber des Gedenkturms ist ja geplant, die komplette Ecke Bahnhofstraße Dorfaue mit einer Wohnbebauung zu besehen, dass man dort sagt, wenn wir dort wirklich, ich sage mal, 60 Wohnungen schaffen, aber dann müssten ja 120 Parkplätze dort entstehen. Da die Wohnungen eher kleiner Natur sind, ist es dann häufig so, dass man sagt, okay, wenn dort nur Einzelpersonen leben, dann werden die nicht 2 Autos haben, sondern reicht auch 1. Also hat man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man die Stellplatzsatzung ganz einfach an die jetzigen Gegebenheiten ein Stück weit anpasst, weil sonst ist sie irgendwann ein Hemmnis für Wohnbebauung. Die Gemeinde ist ja, was das Thema Wohnbebauung angeht, sehr inaktiv. De facto ist seit Amtsantritt des Bürgermeisters so gut wie kein Wohnraum geschaffen worden. Alle Bauvorhaben, die danach dann fertiggestellt wurden, waren alle noch geplant, konzipiert unter dem Altbürgermeister Karl Ahlgrim. Und seitdem ist eben wenig passiert. Die großen Wohnungsbaugebiete sind alle ad acta gelegt worden, nach hinten geschoben worden, als nicht priorisiert gesehen. Fakt ist ganz einfach, dass damit natürlich genau diese Entwicklung eintritt, die ja jedem auf die Füße fällt, der vielleicht mal eine Wohnung in unserer Gemeinde braucht, nämlich, dass er entweder keine findet und wenn, dann findet er eine zu astronomischen Preisen. Weil natürlich Angebot und Nachfrage ist das die Nachfrage hoch, das Angebot knapp, steigen die Preise. Und das ist genau bei uns in der Gemeinde so passiert. Viele sagen nicht umsonst, Wohnraum ist eben auch Goldstaub schon inzwischen. Und wenn man dann, ganz egal, sich verkleinern möchte, sich vergrößern möchte, wenn jemand ausziehen möchte aus der Wohnung und er findet eben in unserer Gemeinde nichts, dann ist das alles eben nicht wirklich optimal. Vor einigen Jahren, ich glaube vor 6, 7 Jahren, gab es bereits eine Wohnraumplanung im Rahmen eines sogenannten SEC-Verfahren. Da kam dann im Endeffekt raus, dass knapp 100 Wohneinheiten fehlten. Dann hat die Wohnungsbaugesellschaft und auch die Gemeinde einiges versucht. Aber das lag alles noch in den Kinderschuhen und ist dann durch den Bürgermeister Tobias Borstel eigentlich gestoppt worden. Das Bauvorhaben an den Saufichten ist ad acta gelegt worden, wird irgendwann später sicherlich entwickelt. Heinersdorf Nord, das große Bauvorhaben, ist auch nach hinten geschoben worden. Selbst Birkenhain, wo Baurecht bestand, als dann das Land Berlin die Fläche verkaufen wollte, hat man noch mal schnell einen Bebauungsplan geändert, was dazu führte, dass erstmal dort auch auf lange Sicht sicherlich irgendwann mal wahrscheinlich Wohnungen existieren werden, aber es wird ganz einfach dauern. Also man hat, dadurch sind ungefähr 5, 6 Jahre Zeit vergangen. Das heißt, es wird keine neuen Wohnungsbebauung geben und demzufolge keine Dämpfung der Preise. Wer in einer bestehenden Mietwohnung ist, kann sich darüber freuen. Er hat dann vielleicht nur eine Mieterhöhung, aber neue Einwohner hier tun sich eben schwer, überhaupt eine Wohnung in der Gemeinde Großbären zu finden. Also eins der Ziele war jetzt die Stellplatzsatzung. Diese Stellplatzsatzung hat man jetzt mal so ein bisschen angepasst, auch an die Gegebenheiten, eben dann auch vielleicht auch langfristig, gerade durch einen privaten Investor, und so ist es ja im Endeffekt auch entstanden, dann Wohnbebauung auch zu ermöglichen. Der große Fall war die Beschaffung von 13 Solarleuchten und 2 sogenannten Solarpollern. Die Solarpoller sollen in Kleinbären hingestellt werden, kosten 2.500 Euro. Und die 13 Solarleuchten kosten dann knapp 50.000 Euro und werden dann auf dem Weg GVZ Richtung Birkenhain hingestellt werden. So ist es zumindest geplant. Gut, da kann man jetzt auch unterschiedlicher Meinung sein, ob das notwendig ist, ob man wirklich Solarleuchten dort nehmen muss. Spätestens wenn Birkenhain vielleicht doch stärker erschlossen wird, würde sich vielleicht auch eine Stromleitung da lohnen. Aber gut, das ist jetzt so und jetzt muss man eben mal schauen, wie es da weitergeht. Und das war jedenfalls auch schon der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bauen, Umwelt und Flughafen. Und es gab in dieser Woche einen Ausschuss für Bildung und Soziales. Dieser Ausschuss hat diesmal nicht im angestammten Platz im Gemeindesaal oder im Saal bei der Alten Molkerei getagt, sondern nein, er hat direkt in der Kita Löwenzahn getagt, weil es dort eben einige offene Punkte gibt, die jetzt in naher Zukunft dann auch zu klären sind. Was sind das für offene Punkte? Naja, der Betreiber der Kita Löwenzahn, das Deutsche Rote Kreuz, hat nämlich den sogenannten Trägervertrag gekündigt. Jetzt hat man schon die letzten Jahre versucht, immer wieder zu verhandeln zwischen Gemeinde und dem Deutschen Roten Kreuz, um einen neuen Kita-Vertrag hinzubekommen. Der Kita-Vertrag ist einfach in die Jahre gekommen, war aber auch nicht unbedingt so vorteilhaft für die Gemeinde. Jetzt hat das DRK irgendwann gesagt, ja, dann lasst uns generell einen neuen Kita-Vertrag nehmen und man hat den Vertrag erstmal gekündigt. Da gab es jetzt ja noch unterschiedliche Aussagen, gerade im Hinblick, ob man nur eine Vertragsänderung macht und die Kündigung zurücknimmt oder ob man dann ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren machen muss. Also der Vertrag ist per Ende September zum 31.12. des Folgejahres, also 31.12.2024, gekündigt. Die Gemeinde hat fest vor, das ist ja ihr Gebäude, dieses Gebäude auch weiterhin als Kita zu nutzen. Muss man auch keine Angst kriegen, dass dort irgendwann keine Kita mehr ist, aber wenn man jetzt in ein öffentliches Verfahren geht, dann muss man in eine öffentliche Ausschreibung, das heißt dort dann einen sogenannten Interessenbekundungsverfahren. Das ist nichts anderes, als dass man fragt, wer möchte hier als Träger für eine mit, weiß ich nicht, 250 Kindern, möglichen Kindern, eine Kindertagesstätte betreiben. Und dann ist es so, dass das DRK sich natürlich wieder bewerben kann, aber es können sich dann eben auch alle anderen möglichen Träger bewerben. Und dann gibt es daraus eine Auswertung und aus dieser Auswertung wird dann eine Entscheidung getroffen, wer dann der Träger werden wird. Und dieser Vertrag regelt dann die Rechten und Pflichten zwischen den Vertragspartnern. In dem Augenblick ist es dann die Gemeinde Großbeeren und dann eben der nachfolgend Träger genannt, wie es so schön heißt. Das heißt, der Träger bekommt das Haus unentgeltlich zum Betrieb einer Kindertagesstätte zur Verfügung gestellt. Das heißt, es bleibt im Eigentum der Gemeinde. Also das Gebäude, das Grundstück und natürlich auch die Innenausstattung. Demzufolge ist die Gemeinde auch zuständig für die Sanierung oder die Neuanschaffung dieser drei Bereiche. Und der Trägervertrag legt dann eigentlich fest, was soll da genau gemacht werden. Nach Kita-Gesetz steht dann da drin, was alles gemacht werden wird. Das ist ja auch sehr stark und dann wird unterteilt zwischen den Kosten, wer trägt die Kosten, wer macht eigentlich was. Und dann wird eben auch mitgeteilt, das ist ja immer ein Knackpunkt, wie die Verwaltungskosten so sind. Weil die Kita-Personalgebühren werden nicht zu 100% übernommen und sind auch nicht kostendeckend, sondern da ist dann auch der Steuerzahler immer noch mit bei und gibt ordentlich Geld dazu, damit dann eben auch Kinder dort betreut werden können. Diese Kita soll, wie gesagt, der Rahmen soll sich nicht großartig verändern. Was natürlich passieren kann, ist, dass wenn ein anderer Träger kommt, dass der vielleicht ein etwas anderes Konzept fährt. Das ist ja der Vorteil der Trägervielfalt, die man dann haben kann, dass natürlich die Träger in Abstimmung mit der Gemeinde auch festlegen können, was und wie soll denn dort, also dass dort Kinder betreut werden, ist klar, aber die Art und Weise, wie dort die Kinder betreut werden und ja, und außerordentliche noch mehr. Dann hat man eben die Anlage selber, hat eine Betriebserlaubnis und sagt dann eigentlich nochmal den äußeren Rahmen, was müsst ihr haben, damit ihr so und so viele Kinder betreut. Und dann gibt es eben den Vertrag zwischen der Gemeinde und einem möglichen Träger. So, und jetzt kann man dann eigentlich jetzt nur abwarten, wie sich das alles weiterentwickelt, weil natürlich, das ist ein offenes Verfahren, das soll ja auch so sein. Und dann wird man sehen, wer sich dann letztlich durchsetzt. Das war das eine. Man hat sich natürlich auch die Kindertagesstätte Löwenzahn angesehen, hat auch mit den verantwortlichen Menschen gesprochen, die dort arbeiten, beziehungsweise auch vom DRK. Man hat ein bisschen das Konzept erläutert bekommen. Und dann ist man sicherlich, wird man jetzt irgendwann in die Gemeindevertretung damit kommen und dann wird eben ein Interessenbekundungsverfahren sicherlich gestartet werden. Das war ja schon im Gespräch. Ich kann mir zurzeit keine andere Möglichkeit vorstellen als dieses Interessenbekundungsverfahren, weil alles andere, es gibt eine bestehende rechtlich gültige Kündigung und demzufolge muss es ja irgendwie weitergehen. So. Und das sollte dann auch zeitnah passieren, damit man dann sicherlich auch gucken kann, wie es weitergeht. Das war einer der wesentlichen Punkte, über die im Ausschuss für Bildung und Soziales diskutiert wird. Das wird uns sicherlich noch eine Weile beschäftigen, weil wie gesagt, dann ab dem 01.01.2025 wird ja dann ein Kita-Betrieb dort mit einem neuen, alten, wie auch immer geänderten, mit einem zumindest mit einem Träger, der einen neuen Vertrag hat, sagen wir es mal so, dort auch stattfinden. Wie das genau aussehen wird, wir werden wie immer darüber dann berichten. Ideen, Ideen, Ideen. Nach der letzten Sendung haben wir von Großbären Insight wieder einige Ideen bekommen und eine davon haben wir in der Redaktionskonferenz gemerkt, ja, ist spannend, weil wir durchaus dafür auch einen Mehrwert sehen für unsere Gemeinde. Es ist uns vorgeschlagen worden, die Bildung eines sogenannten Behindertenbeirates. Wir haben ja eine Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Die haben wir zurzeit nicht. Die Stelle ist ausgeschrieben, es hat sich keiner beworben. Wir haben zwar eine Ombudsfrau für unser Behindertenheim, aber das ist etwas anderes. Es fehlt nach wie vor eben eine Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Die Idee, die dahinter steht, ist vom Gesetzgeber dieser Zielgruppe natürlich die Teilhabe zu ermöglichen und ganz einfach mit einem spezifischen Blick auf unsere derzeitige Entwicklung draufzuwerfen, immer mit dem, ja, mit dem geschärften Auge, ob und wie es barrierefrei zu erreichen ist, beziehungsweise barrierefrei ist dann nicht nur bautechnisch zu sehen, dass zum Beispiel die Straßenkanten abgesenkt sind, dass Leute mit einem Rollstuhl oder aber auch Kinderwagen dort ohne Probleme eben dann auf den Straßenbelag überwechseln können, sondern ist eben auch, dass bei einigen Schildern eben Breiteschrift, das ist die Schrift, die sie mit den Fingern erfüllen können, dann natürlich sichtbar ist, dass wenn sie auch online etwas machen, dass es eben barrierefrei ist, dass dort nicht spezielle Programme genutzt werden können, sondern dass sie es eben ohne großen Aufwand wirklich lesen können, hören können, wie auch immer. Also gibt es viele Möglichkeiten, Menschen mit Beeinträchtigung das etwas zu erleichtern. Und die Idee, dies über einen Behindertenbeirat zu steuern, ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt könnte man natürlich sofort sagen, ja, dann lasst uns einen Antrag basteln, dass wir damit in die Gemeindevertretung gehen und dann können wir dort einen Behindertenbeirat installieren. Ja, so einfach ist es, aber auch wieder nicht, weil ein Beirat macht nur einen Sinn, wenn man auch Menschen hat, die sich dort engagieren. Wir merken ja schon, dass wir für einige Zielgruppen zunehmend Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden, die sich für ja, verschiedene, für meistens Zielgruppen, wo sie selber sich drin befinden, dann auch wirklich sagen, ich möchte da etwas für meine Heimatgemeinde tun. Das beste Beispiel, was gut funktioniert, ist der Seniorenbeirat. Da haben die Senioren sich gefunden. Der ist ja politisch in der Hauptsatzung verankert worden und besteht aus mehreren Mitgliedern. Wir haben das damals so gestaltet, dass es deckungsgleich ist mit Ausschüssen, also 7 Mitgliedern sollte er haben. Aus da seiner Mitte wird dann eine Vorsitzende gewählt. Das gleiche ist der Veranstaltungsbeirat, ist genauso berufen und ist zumindest von der Aufstellung her, vom äußeren Rahmen her deckungsgleich, aber er hat natürlich einen anderen Schwerpunkt. Also die Senioren und auch unser Veranstaltungsbeirat machen beide einen guten Job. Jeder natürlich für seine speziellen Zielgruppen. Das eine ist eben eine altersbedingte Zielgruppe beim Seniorenbeirat und das andere ist eine, wenn man so möchte, projektbezogene Zielgruppe, nämlich Veranstaltungen. Wenn man jetzt so etwas macht wie einen Behindertenbeirat, dann braucht man natürlich gerade für diese Zielgruppe eben der beeinträchtigten Menschen natürlich sofort eine, ja, wie auch immer gearteten Mitstreiter, die sich darum kümmern können. Und da ist das wahrscheinlich auch die Herausforderung, weil wir können ja mal uns das Gegenbeispiel angucken. Wir hatten mal in Großbären vor 10 Jahren, glaube ich, ein Jugendparlament. Dieses Jugendparlament bestand dann eben auch aus 6-7 Leuten, die sich da gefunden haben und die sich in Politik etwas einmischen wollten und für ihre Zielgruppe, für ihre speziellen Leidenschaften eben dann auch werben wollten und dann auch, ja, beteiligt wurden an Entscheidungen. Problem ist, dass irgendwann die rausgewachsen sind und dann fehlte auf einmal der Nachwuchs. Und selbst die im Jugendclub, da gibt es ja auch so ein bisschen ähnliche Organisationsformen, haben bisher es nicht geschafft, wieder, dass wir so etwas wie einen Jugendbeirat, ein Jugendparlament oder dergleichen mehr wieder installieren konnten und dass wir da junge Menschen, junge Erwachsene, Jugendliche für eine gemeinsame Arbeit gewinnen konnten, dass die sich hier politisch betätigen. Politisch betätigen ist etwas übertrieben, man muss da gar keine großen Reden halten, also das ist dann in dem Fall nicht Politik, sondern in dem Fall ist es eher Umsetzung von Maßnahmen. Interessanterweise will der Gesetzgeber ja auch, dass die Jugendbeteiligung bei Bauvorhaben etc. generell mit dabei ist, aber das stellt fast alle Kommunen in Brandenburg vor die Schwierigkeit, dass du erstmal dir ausreichend Beispiele überlegen musst, wie du eigentlich junge Menschen an Entscheidungen beteiligen kannst. Und das Einzige ist normalerweise ein Beirat, aber wenn du dann keine Leute findest, dann hast du schon eine Herausforderung, wie macht man's? Lange Rede, kurzer Sinn. De facto ist es so, dass wenn jemand, der es jetzt hört, Interesse daran hat, in einem Behindertenbeirat mitzuwirken, dann möge er sich gerne melden. Es wäre sicherlich eine tolle Sache, wenn man sowas hat. Und wenn wir dann sicherlich mehr als einen Kandidaten hätten oder 2, 3, 4, 5 Kandidaten hätten, dann kann man sicherlich auch dafür das politisch absichern und dafür sorgen, dass dann eben so ein Beirat installiert wird. Was ist seine Aufgabe? Die Aufgabe ist klar umrissen, ne? Für seine Zielgruppe eine Verbesserung der Lebensumstände in unserer Gemeinde zu erreichen. Das ist ganz normal. Und wie man das macht, das ist wie beim Seniorenbeirat auch. Da gab es keine Vorgaben. Der Seniorenbeirat hat einfach angefangen zu arbeiten und dann kamen die Aufgaben eben zum Beirat. Das ist ja das Schöne, dass wenn man anfängt und man hat ein weißes Blatt Papier übertrieben, bildlich gesprochen vor sich, dann kann man natürlich auch eine Menge gestalten. Also, wer das hört und Interesse an so einer Funktion hat oder überhaupt Interesse daran hat, vielleicht sich stärker zu engagieren, kommt gerne auf uns zu, wir stellen gerne Kontakt her. Da geht es gar nicht darum, welche politische Couleur ihr habt. Das könnt ihr natürlich auch, dann könnt ihr euch direkt an die Parteien wenden oder die Wählerinitiative oder ihr wendet euch an uns und wir leiten euch gerne weiter an die entsprechenden Organisationen. So viel vielleicht dazu. Also, ne, hoch von der Couch und mitgemacht. Was die Verwaltung nicht möchte, wird auch nicht gemacht. In den sozialen Medien haben im Nachgang der letzten Sitzung der Gemeindevertretung einige sich ja unterschiedlich geäußert, über die vielen Fragen, die gestellt wurden. Also für die, die nicht dabei waren, im Regelfall gibt es einen Tagesordnungspunkt, der nennt sich offene Fragen und dort werden dann eben die offenen Fragen nochmal gestellt. Und das waren in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung weit über 20 Fragen und da wurde dann schon die Fragende merkwürdig angeguckt, warum er denn so viele Fragen hat. Nicht er hat diese Fragen, sondern die Fragen sind dann gesammelt in den vorherigen Protokollen. Denn was ist leider in der Gemeinde Großbären eine häufig gelebte Praxis? Es wird eine Frage gestellt, als Beispiel, wie viel Geld hat die Gemeinde bisher in die Sicherung des Bahnhofs reingesteckt? Diese Frage kursiert dann, wird dann gestellt. Dann wird gesagt, ja, das können wir aus dem Kopf nicht sagen, müssen wir nachgucken. Wir nehmen die Frage mit und wir kriegen eine Antwort. So, dann stellt man 3 Monate später eine Nachfrage. Was ist denn aus dieser Frage geworden? Wir haben bis dato keine Antwort. Ja, nee, sind wir noch dran, kriegt ihr bald. So, und dann ist ein Ja um und man hat immer noch keine adäquate Antwort. Und da fällt einem dann auf, dass man natürlich einige Fragen ja mehrfach stellen muss, immer wieder stellen muss und sie dann eben sogar so stellen muss, dass sie fast einem öffentlichen Anprangern gleichkommt. Erschreckend ist, dass es eben auch unterschiedliche Qualitäten an Fragen gibt. Manches, wo man überhaupt nicht versteht, warum man sich mit der Beantwortung so viel Zeit lässt und anderes ist dann eher schon ja wieder so, dass es den demokratischen Grundkonsens ein Stück weit gefährdet. Einfaches Beispiel, die Gemeindevertretung hat per Beschluss festgelegt, zum Beispiel, dass irgendeine Liste regelmäßig geführt werden soll und die Gemeindevertretung soll sie bekommen. Wenn dies nicht passiert, dann ist das eine Dienstpflichtverletzung. Das heißt, der Bürgermeister hat die Dienstpflicht, diesen Beschluss umzusetzen. Wenn er der Meinung ist, der ist nicht rechtskonform, dann kann er den beanstanden, wie auch immer, dann entscheidet die Rechtsaussicht irgendwann und notfalls auch Gerichte. Aber erstmal muss er das umsetzen. So, und wenn er das nicht tut, dann ist es eine sogenannte Dienstpflichtverletzung. Wir erleben leider in der Gemeinde relativ häufig, dass vieles eben nicht umgesetzt wird, wo es einen klaren demokratischen Grundkonsens gibt, dass das umzusetzen ist. Ein Zuschauer hat vor kurzem uns darauf hingewiesen, dass einige Zusagen eben der Verwaltung nicht eingehalten werden. Und er fragte dann, wie geht er eigentlich damit um? Und genau das ist es. In der Privatwirtschaft würdest du einem Mitarbeiter, der nicht das tut, was du möchtest, irgendwann natürlich erst ein Beratungsgespräch andienen, dann vielleicht auch ein Gespräch rauszukriegen, woran liegt es jetzt, dass du das nicht, kannst du das nicht oder willst du das nicht? Oder es gibt dann eben die ja relativ harte Variante, dass man eine Abmahnung dem Mitarbeiter schreibt, warum er seine Pflicht nicht erfüllt, für die er ja bezahlt wird. In der Kommunalpolitik ist es ein bisschen anders. Man kann zwar ein sogenanntes Disziplinarverfahren aufsetzen, wenn dann der Bürgermeister seine Dienstpflicht nicht erfüllt, aber das geht dann eh zur Rechtsaufsicht und die muss dann entscheiden, ist es maßgeblich oder nicht maßgeblich. Und das ist ja einer der, ja, etwas, was die Gemeinde die letzten Jahre sehr stark beschäftigt, nämlich, dass die Anzahl der Disziplinarverfahren, der Dienstvergehen und dergleichen mehr, es ging ja auch durch die Medien vor einiger Zeit, natürlich nach wie vor da sind und eigentlich von der Arbeit für die Gemeinde schon ein Stück weit abhält, weil damit möchte man sich irgendwann ja auch nicht beschäftigen. Wenn man einen Beschluss fasst, dass man zum Beispiel sagt, die Gemeindevertretung hat gesagt, sie will zum Beispiel in der Bahnhofstraße die Kita dort so ausbauen, dass man sie kurzfristig eben auch als Hort nutzen kann. Das ist zumindest Grundkonsens gewesen der Parteien, die den Beschluss getragen haben und wir haben irgendwann mal eine Stellungnahme bekommen von der Verwaltung, dass die Verwaltung das eigentlich nicht machen möchte. So, jetzt würde man sagen, Moment mal, die Gemeindevertretung hat gesagt, sie sollen das doch mal prüfen und dann prüfen die das und sagen, nee, aber es ist da der politische Wille, dass man das umsetzt. So, und Jetzt wird es dann wahrscheinlich so sein, dass irgendwann die Gemeindevertretung nochmal einen Beschluss fassen muss, dass es umgesetzt wird. Punkt. Gegen die Bedenken der Gemeindeverwaltung. Die Gemeindeverwaltung nimmt dort teilweise für sich in Anspruch, verwaltungskonform zu handeln, was aber ja zumindest dann auch von der Rechtsaufsicht hier und da eben nicht so gesehen wird. Also ich will hier nicht unbedingt von Verwaltungsversagen sprechen, aber vieles ist eben auslegbar und die Verwaltung sucht eher Gründe, warum sie was nicht umsetzen muss, als dass sie Alternativen aufzeigt, wie man es umsetzen könnte. Die Gemeindevertreter haben jetzt gerade wieder 2, 3 Sachen bekommen, wo man durchaus schon mal hinterfragen kann, warum man so strikt sich eigentlich weigert, etwas umzusetzen, was den sozialen Frieden in unserer Gemeinde eigentlich aufrechterhält. Also einfaches Beispiel ist, es gab mal eine Sondernutzungssatzung und da ist der Gemeindeverwaltung, die die Satzung erstellt hat, ein Fehler unterlaufen, indem sie viel zu viel verlangt hat für die sogenannte Sondernutzungssatzung. Das ist erst aufgefallen, nachdem die Gemeindevertretung dem zugestimmt hat, weil guten Glaubens hat man dem zugestimmt. Und dann kam raus, dass es eben eine unbillige Härte ist, so nennt es ein Rechtsanwalt, dass eben die Satzung aufgeheben muss. Dann ist Folgendes passiert, die Satzung wurde geändert. Jetzt werden die Bescheide eben mit einer neuen Satzung zu einem vertretbaren Kostenbescheid erstellt. Aber Problem ist, dass natürlich alle anderen, die vorher auf die alte Satzung berufen haben, dann wesentlich zu viel bezahlt haben. Interessanterweise stellt die Verwaltung sich hin und sagt, diesen Verwaltungsakt kann man nicht ändern. Und da muss man ganz ehrlich sagen, da gibt es eigentlich keine andere rechtliche Meinung, dass das natürlich geht. Natürlich kann man einen Verwaltungsakt wieder aufheben. Das sagt das Verwaltungsgesetz automatisch schon. Ne? Also, weil man immer davon ausgeht, im Verwaltungsverfahren können natürlich auch Fehler passieren. Und diese Fehler müssten ja korrigiert werden. Und diese Korrektur ist natürlich auch direkt im Gesetz verankert. Und das ist auch kein Wünsch-dir-was-Gesetz, das ist ein Bundesgesetz. Und demzufolge gibt es natürlich die Möglichkeit, dass, wenn man dann feststellt, dass da etwas gelaufen ist, ein Verwaltungsakt gelaufen ist, der dem Ermessen nach eigentlich Unrichtigkeiten beinhaltet. Etwas, was gegen den Willen entsteht des Satzungsgebers, dann ist das natürlich zu ändern. Und natürlich kann man ein Verwaltungsakt auch wieder zurücknehmen. Die Wirksamkeit ist sicherlich in § 43 Verwaltungsgesetz gegeben, aber auch die Nichtigkeit und mögliche Heilung von Verfahrens- und Formfehler. Da gibt es ausreichend Möglichkeiten. § 45 Verwaltungsverfahrensgesetz sagt ganz klar, was da möglich ist. Also, dass man da auch etwas ändern kann. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass man die Satzung rein theoretisch aufhebt. Übrigens, es soll auch keiner kommen, dass das ja so selten vorkommt und noch nie passiert ist. Wir gerade in unserer Region haben mit der damaligen Trinkwasser, mit den Streitigkeiten um die sogenannten Anschlussgebühren, die ja keine Anschlussgebühren, also der Name ist eigentlich falsch, aber ist egal, da ging es darum, dass dort Verwaltungsakte existiert sind, die dann auch beklagt wurden und da sind dann 2 bis zum, weiß ich nicht, Bundesverfassungsgericht, glaube ich, gegangen und die haben eindeutig, also Bundesverwaltungsgericht, haben eindeutig entschieden, dass der Verwaltungsakt falsch war und dann hätte man rein rechtlich nur diese beiden Verwaltungsakte ändern müssen. Als Wasserversorger. Aber was ist passiert? Man hat aufgrund der ausgleichenden Gerechtigkeit dieser Musterurteile gesagt, nein, wir machen es anders, wir ändern komplett die Satzung. Und dann hat man die Satzung geändert und hat das, was die E-Mail-Anschlussgebühren waren, dann auch zurückgezahlt. Also das ist schon eine große Nummer gewesen, hat in unserer Gemeinde alleine mehrere Millionen gekostet, hat im gesamten Wasserverband, ich glaube, einen mittleren 2-stelligen Millionenbetrag gekostet. Und dann soll mir doch keiner erklären, dass das nicht geht. Aber was die Verwaltung nicht möchte, wird eben auch nicht gemacht. Und man fragt sich immer mehr, und das ging ja dann auch durch die Medien, also durch die sozialen Netzwerke, dass man schon sagen muss, wie kann das eigentlich sein? Ihr stellt hier 20 Fragen und die Fragen werden nur zum Teil beantwortet. Da ist jetzt keine neue Frage dabei gewesen. Das sind alles bekannte, alte Fragen, die in den letzten 2, 3, 4 Monaten gestellt wurden. Und das ist eben so das, was dann auch, ich will nicht sagen frustriert, aber was dann etwas merkwürdig anmutet, wenn man dann als Zuschauer vielleicht den Eindruck hat, ja irgendwie haben die keine Ahnung von Verwaltungsrecht oder haben die keine Ahnung, warum stellen die diese Fragen so häufig, weil es bis dato keine richtige Antwort gab. Und das ist etwas, was verpflichtend ist, dass man eben Antwort bekommt. Und dafür gibt es eine Rechtsgrundlage. Und die wird irgendwie zurzeit kontaminiert. Es gibt sogar Gemeindevertreter, die jetzt schon den Eindruck haben, dass das bei ihren Fragen ganz besonders ist und nur bei ihren, weil sie von ihrer Partei kommen, dass diese Fragen dann eben nicht beantwortet werden oder nur sehr schleppend und verspätet. Das ist eine Wahrnehmung, die wir jetzt so nicht bestätigen können, weil ganz einfach, die SPD-Fraktion stellt so gut wie keine Fragen, also die anderen Fraktionen stellen alle Fragen und da könnte man wahrscheinlich, wenn man jetzt auflisten würde, welche Fragen da beantwortet werden und welche nicht, dann würde man wahrscheinlich schnell darauf kommen, dass das wahrscheinlich eine gleichmäßige, gaußsche Normalverteilung, wie der Mathematiker sagt, also eine gleichmäßige Verteilung stattfinden wird. Wie gesagt, es ist eben nur ärgerlich, weil es eben ein Stück weit Kommunalpolitik unterminiert. So, das war's schon wieder. Wir bedanken uns auch heute natürlich recht herzlich dafür, dass ihr heute dabei wart und hoffen, ihr seid dann auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es dann wieder heißt Großbären Insight. Natürlich gilt es weiterhin, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, freuen wir uns über eure Kontaktaufnahme, gerne persönlich, aber natürlich auch per Mail oder info@großbäreninsight.de. Bleibt uns gewogen, genießt, ich will nicht sagen die letzten Sommertage, die ersten Herbsttage, genießt jedenfalls, soweit noch schön Wetter ist und bleibt gesund. Es grüßt euch herzlich das gesamte Team von Großbären Insight und der Sprecher im Besonderen. Bleibt uns gewogen, euer Dirk Steinhausen.